Wer tut sich manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen? Ich denke, uns allen fällt das nicht immer leicht, auch wenn wir Sachen hören und vielleicht das auch nicht unser Fachgebiet ist und wir sagen, was soll ich da machen? Oder gerade, wenn es der Bereich ist und ich sage, eigentlich müsste ich das wissen, aber wie finde ich heraus, was das Richtige ist? Wie wir eben auch in den Gebeten gehört haben, ne, zu sagen, Herr, was möchtest du in dieser Situation? Und wir untersuchen im Moment in unserer Predigtreihe den Aufstieg und den Niedergang Israels im Alten Testament und was wir daraus lernen können. Denn Gott hat uns das gegeben, dass wir daraus lernen können. Nicht rein als Geschichtsbuch oder gar als Geschichtenbuch, sondern als Anleitung fürs Leben. Und heute kommen wir zur Spaltung des Reiches. Was hat dazu geführt und was können wir daraus lernen? Wieder nicht einfach als, was ist geschehen, sondern warum hat Gott das aufgeschrieben, damit wir das heute hören, dass es nicht einfach nur ist, interessante Information, was irgendwann mal passiert ist, sondern Gott möchte sein Wort gebrauchen, um zu uns zu reden. Ein Prinzip hat Salomo in Sprüche 14, Vers 34 aufgeschrieben. Müsst ihr nochmal mir helfen hier? Nee, zurück. Da. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Ja. Und wie komme ich zu dieser Gerechtigkeit? Einmal als Person, als Familie, als Gemeinde, als Nation. Und wie treffe ich in diesem Bereich weise Entscheidungen? Ich möchte, dass wir 1. Könige 12 aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Ich werde es vorlesen. 1. Könige 12, ich lese zuerst die Verse 1 bis 4. Und Rehabeam ging nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn des Nebat, das hörte, er war noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, da kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kamen Jerobeam und die ganze Versammlung Israels, und sie redeten zu Rehabeam und sagten, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er uns auferlegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Das Erste, was wirklich hilft, um weise Entscheidungen zu treffen, ist, berücksichtige die Bedürfnisse. Rehabeam, und ein bisschen aufpassen hier, Rehabeam ist der Nachfolger Salomos, Jerobeam ist der andere. Ja, also Rehabeam kam nach Sichem, um sich als König krönen zu lassen. Er war zu dem Zeitpunkt, kann man aus den Parallelstellen lesen, 41 Jahre alt, der Sohn von König Salomo und einer seiner ammonitischen Frauen. Er hatte die Anweisung gehört. Wir haben in Sprüche 3 vorhin für unsere Bibellese gehabt und in Sprüche ist von Salomo geschrieben. Und immer wieder liest du, mein Sohn, höre, mein Sohn, hier ist meine Anweisung an dich. Und das heißt, das war primär an ihn hier gerichtet, an Rehabeam. Den ist, wo er anspricht, mein Sohn. Nun, auch wir können davon profitieren, auch wir können daraus lernen, aber es war an Rehabeam direkt geschrieben. Er hat dieses gehört, was Gott Salomo an Weisheit gegeben hatte und an ihn weitergeleitet hat. Aber er hat auch das Leben seines Vaters gesehen. Und die Diskrepanz, die da war, zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was gelebt wurde. Und das ist, was mehr Menschen vom Herrn wegtreibt als alles andere. Wenn da eine große Diskrepanz ist zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gelebt wird. Ja, und deswegen ist es so entscheidend, dass wir sagen, wir verkündigen nicht nur das Wort, wir sagen es nicht nur, sondern mit Gottes Hilfe, wir versuchen danach zu leben. Keiner wird das vollkommen hinkriegen, hat nur der Herr getan. Aber dieses Streben danach, lass, dass es überzeugend ist. Ja, wenn du Verkäufer bist für irgendeine Firma, ja, und Du gehst hin zu einem Kundengespräch, aber benutzt selber das Produkt der Konkurrenz. Dann wird es schwer sein zu verkaufen, zu sagen, ja, ich bin ja selber nicht davon überzeugt. Ja? Und so war es für sie hier, das war ein Problem für Rehabeam gewesen. Aber nun war sein Vater verstorben und es lag an ihm, die Geschicke des Volkes zu leiten. Aber das Problem war, ich habe es hier für uns angetan, Rehabeam war mehr am eigenen Wohlstand als dem Wohlergehen des Volkes interessiert. Er kommt, ich will mich krönen lassen. Ich werde der nächste König sein. Es geht um mich und mein Reich. Viele von uns kennen das Gebet, das der Herr Jesus uns gelehrt hat, was wir häufig als Vater unser kennen. Wie hat Jesus gelehrt, wir sollen beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja? Aber viele von uns, wir wissen dies im Kopf, wir können das auswendig. Aber leben wir danach? Ist es wirklich dein Reich komme, dein Wille geschehe oder ist es mein Wille geschehe? Ich soll groß rauskommen. Rehabeam ging es darum, ich will gekrönt werden. Was mit dem Volk passiert, ist zweitrangig. Er war im Luxus groß geworden, in den Palästen, die sein Vater hat bauen lassen, auf Kosten der Bevölkerung. Und die meisten haben es noch mitgetragen, dass er er hat Gottes eben nicht mal seinen Tempel gebaut. Okay. Da waren sie dabei. David hatte dafür schon die Sachen bereitgelegt. Okay. Haben 7 Jahre dran gebaut, viel Reichtum rein verbaut. Aber es war, der Herr soll verherrlicht werden. Aber danach hat er weitergebaut. Hat er nicht gesagt, okay, hier ist der Tempel, das ist, was wir zu Gottes Ehre bauen wollten. Und wenn du es nachliest, danach hat er seinen Palast gebaut. Für den Tempel hat er 7 Jahre gebraucht. Für seinen Palast 13. Und wenn du die Quadratmeterzahlen nimmst, ist sein eigenes Haus 4-mal größer als der Tempel gewesen. Der hat einen Riesenbau hinten dran gehängt und der war dann nicht mehr hier, lasst uns Gott verherrlichen, lasst uns sehen und verkündigen, wie groß unser Gott ist, sondern hier ist mein Palast. Hier ist, wo ich mich präsentieren kann. Und so wuchs über Salomos Regentschaft hinweg die Unzufriedenheit, die sich nun in dieser Forderung nach Erleichterung äußerte. Und was ich interessant in diesem Abschnitt finde, es geht hier nicht darum, wer Recht hatte, sondern wie diese Vorgehensweise zum Niedergang führte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch für uns und für unsere Familien und für unsere Gemeinden mitnehmen können. Ganz häufig, wenn du Diskrepanzen hast, wenn du Auseinandersetzungen hast, Aussage ist immer, aber ich habe Recht. Und Gott ist manchmal weniger daran interessiert, ob wir Recht haben, sondern ob wir richtig mit der Situation umgehen. Er hat hier nicht gesagt, es ist entweder die oder die, sondern Rehabeam, wie gehst du damit um? Jerobeam, Rest des Volkes, wie geht ihr mit der Situation um? Er klärt in dem Ganzen eigentlich nicht auf, er schlägt sich nicht direkt auf eine Seite und sagt, die haben Recht, sondern beide haben verkehrt gehandelt in dem. Ja. Das Volk stellte Bedingungen und der König stellte sich stur. Und Gott widersteht beiden. Wir lesen in Lukas 14, Vers 11, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der König sagte, oder angehende König, der war ja noch nicht mal König zu dem Zeitpunkt, ja, ich bin der rechtmäßige König, das ist mein Recht und ich habe hier das Sagen. Und das Volk sagte, du hast uns gar nichts zu sagen. Wir haben keine Lust auf dich zu hören. Dann sieh doch selber zu. Ja. Keiner war bereit, sich zu beugen und zu sagen, Gott, was möchtest du denn hier? Jeder wollte seine Interessen durchsetzen. Und Gott sagt wiederholt in der Schrift, wer sich selbst erhöht, wer sagt, ich entscheide, das ist mein Recht, das ist mein Reich, er wird sich dem widersetzen. Gott möchte stattdessen, dass wir nach dem Wohl des anderen streben. Wir hatten das eben schon gehört, die Einstellung Jesu zu haben aus Philipper 2. Ich nehme die Verse direkt davor, Philipper 2, Verse 3 und 4, wo es heißt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch ein jeder auch auf das des anderen. Ist das unsere Einstellung? Wenn ich Entscheidung treffe, ist es, ich will das gerne, oder zu sagen, tut das dem anderen gut. Wenn König Rehabeam, wenn der überlegt hätte zu sagen, was braucht das Volk? Was ist gut für das, damit sie als Volk dem Herrn folgen können, dass es ihnen gut geht, dass sie versorgt sind? Dann wäre die Reaktion des Volkes auch anders gewesen. Und wenn das Volk gesagt hätte, was ist gut für uns als ganze Nation? Wir brauchen jemanden, der von Gott berufen ist. Lass uns ihn fragen, lass uns leiden und bereit sein, das zu akzeptieren. Aber jeder war so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich will meinen Weg durchsetzen. Ja? Und so kommt es dann zu den Konflikten. Wie viele Konflikte könnten wir vermeiden, wenn wir nicht an den eigenen Vorteil denken? Wenn wir wirklich sagen würden, okay, was braucht der andere? Ich habe diese Woche ein Telefonat bekommen, wo jemand angerufen hat, nicht aus dieser Gemeinde, und sich beschwert hat, dass er mit jemand anders gesprochen hatte und der hat sich immer nur um sich selber gedreht. Ja? Und sagt, da war gar kein Interesse an mir dran. Wir wollten reden, aber eigentlich sollte ich nur zuhören die ganze Zeit. Ja? Und dass wir wirklich daran denken. Ja, manchmal ist natürlich unsere Situation ist in unserem Kopf drin. Vielleicht auch die Herausforderung, vor der wir stehen. Aber sehen wir auch den Gegenüber? Sehen wir, was die vielleicht benötigen? Wie es ihnen geht? Rehabeam hat das völlig ignoriert und hat dann auch, können wir vorwegnehmen, keine weise Entscheidung getroffen. Aber wir lesen weiter die Verse 5 bis 15. Da sagte Rehabeam zu ihnen, geht hin noch 3 Tage, dann kommt wieder zu mir, und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war, und sagte, wie ratet ihr, diesem Volk Antwort zu geben? Und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du heute diesem Volk zum Knecht wirst und ihnen dienst und sie erhörst und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Doch er verwarf den Rat der Alten, die sie ihm geraten hatten, und er beriet sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren und die vor ihm standen. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet und gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten, so sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber leichtere es uns. So sollst du zu ihnen reden, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Und Jerobeam und das ganze Volk kamen am 3. Tag zu Rehabeam, wie der König geredet hatte, als er sagte, kommt am 3. Tag wieder zu mir. Und der König antwortete dem Volk hart und verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten. Und er redete zu ihnen nach dem Rat der Jüngeren. Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war eine Wendung von Seiten des Herrn, damit er sein Wort aufrecht hielt, das der Herr durch Ahija, den Siloniter, zu Jerobeam, dem Sohn des Nebats, geredet hatte. Für weise Entscheidung, zuerst berücksichtige die Bedürfnisse, auch die andere Seite. Zweitens, hole dir weisen Rat. Eigentlich tut Rehabeam erstmal das Richtige. Er bittet sich eine Bedenkzeit und er fragt Ratgeber. Und die Bibel sagt uns, in der Menge der Ratgeber, da ist Weisheit. Und ihr Rat von den Älteren war, er soll dem Volk dienen. Wenn du heute auf sie hörst und ihnen dienst, und das ist eigentlich genau Gottes Vorstellung von Leiterschaft. Wir lesen davon in Matthäus 25 bis 28. Jesus hat gesagt, er rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er gibt genau diesen Rat zu sagen, hier ist, wie es unter euch als Kinder Gottes sein soll. Nicht ich will beherrschen, nicht ich will das Sagen haben, sondern wenn ich das Sagen habe, wenn ich Autorität habe, dann um zu dienen. Und er hat es selber vorgemacht. Er hatte alle Autorität. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und wie hat er das ausgelebt? Hat er alle herumkommandiert? Nee. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben für uns zu geben. Und so heißt es hier über Rehabeam, er verwarf den Rat der Älteren, die sie ihm gegeben hatten. Der Rat gefiel ihm nicht. Und er suchte sich andere Ratgeber, die sagen, was er hören wollte. Du wirst immer jemanden finden, der wird dir sagen, was du gerne hören möchtest. Ja? Frag einfach lang genug rum, irgendwer wird dir schon sagen, was du hören möchtest. Aber die Frage ist, willst du hören, was du hören möchtest, oder willst du hören, was Gott möchte? Bist du wirklich offen zu sagen, was ist das Beste, was möchte Gott in dieser Situation? Rehabeam wollte das nicht. Der hat nur weitergefragt, weil ihm das nicht gefiel, was die anderen gesagt hatten. Die Jüngeren rieten ihm, du musst dich durchsetzen, du musst deine Autorität etablieren. Du musst zeigen, wer hier die Kontrolle hat. Ja? Und dann dieser lächerliche Ausdruck, ja, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Also ich werde noch strenger, ich werde noch stärker sein. Aber Autorität besteht nicht darin, dass immer dein Wille geschieht, sondern dass andere dir folgen. Jemand hat mir mal gesagt, wenn du denkst, dass du leitest, aber keiner folgt, dann machst du einen Spaziergang. Ja, es geht nicht darum, dass immer mein Wille geschieht, sondern es geht darum, kann ich andere anleiten, dem Herrn zu folgen. Jesus hatte Jünger gemacht und das Ziel war nicht, dass die irgendwie groß rauskommen, sondern dass sie andere mitbringen, auch Jesus zu folgen. Rehabeam versuchte, seinen Willen mit Gewalt durchzusetzen, obwohl er noch nicht mal als König gewählt war. Und er gab hier sogar zu, dass das Joch seines Vaters schwer war. Er sagt das, er redete, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Er gibt das ja zu. Aber statt ihnen zu helfen, will er die Last nur noch schwerer machen. Kein Wunder, dass ihm keiner folgen will. Ja? Wenn du sagst, oh Mann, bisher habe ich so hart gearbeitet. Sagen wir, du hast einen neuen Arbeitgeber. Und du sagst, Mann, bin ich froh, dass ich einen neuen Arbeitgeber habe. Der andere musste ständig Überstunden machen, bin sowas von fertig. Und dann kommt der neue Arbeitgeber und sagt, naja, bisher war es eine 38-Stunden-Woche, wir machen eine 42-Stunden-Woche draus und die Bezahlung kürzen wir auch noch ein bisschen, wir brauchen mehr Produktivität. Und du sagst, ja! Nein! Du sagst, ja, das will ich nicht. Ich will doch nicht noch mehr tun. Ich fühle mich jetzt schon ausgelaugt. Er will sich mit Gewalt durchsetzen. Und sie wenden sich alle ab und sagen, nee, dem wollen wir nicht folgen. Was für ein Kontrast zu Jesus. Hier ist, was er gesagt hat. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie viele sind heutzutage Nachfolger von Rehabeam? Ich kenne keinen Jünger Rehabeams. aber Millionen von Nachfolgern von Jesus, der es nicht mit Gewalt durchgesetzt hat. Du wurdest nicht gezwungen mit vorgehaltener Waffe, dass du heute herkommst und dir das anhörst. Jesus zieht nicht mit Gewalt, sondern er zieht mit seiner Liebe und er sagt, kommt. Ich weiß, du hast eine Last. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer, aber ich bin gekommen, nicht um euch zu belasten, sondern euch zu entlasten. Ich bin nicht gekommen, um zu sagen, tut, 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 sondern ich habe es für euch getan. Und er kommt. Kommt und findet Ruhe für eure Seelen. Hast du diese Ruhe? Hast du diesen Frieden in dir zu sagen, hey, manchmal ist es ziemlich stürmisch da draußen, aber in meiner Seele, in meinem Inneren, ich weiß, der Herr wird mich tragen. Vielleicht wird es manchmal anstrengend, vielleicht bin ich mal richtig kaputt, aber ich habe Heilung im inneren Menschen. Rehabeam traf eine schlechte Entscheidung, weil er darauf aus war, sich durchzusetzen und nicht bereit war nachzugeben, nicht bereit war zu dienen, sondern er dachte, ich habe die Position, Leute haben mir zu dienen. Und dennoch erfüllt Gott damit seine Führung. Hast du es mitbekommen? In Vers 15, schau das nochmal an. Der König hörte nicht auf das Volk, denn es war eine Wendung von Seiten des Herrn, damit er sein Wort aufrechterhielte, was er schon vorher gesagt hatte. Ja. Wer war dafür verantwortlich? Rehabeam. Gott hat es aber gewusst und er hat trotzdem das gebraucht, um seinen Plan zu erfüllen. Manchmal treffen wir Entscheidungen, die nicht weise sind, wie Rehabeam. Aber damit ist Gottes Plan nicht zu Ende. Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, die wirklich nicht klug war. Und hast viel Geld verloren. Vielleicht bist verheiratet zu jemandem, was nicht Gottes Absicht war. Gottes Plan ist nicht am Ende. Du hast nicht aufgehört, aus seinem Plan zu fallen, sondern sagte, okay, es ist jetzt so und ich werde das gebrauchen. Gottes Plan war nicht hier, Rehabeam hat die falsche Entscheidung getroffen, ich habe so viel versprochen für Israel, tut mir leid, ist vorbei, jemand hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Er regiert im Himmel und er wusste vor Anbeginn der Zeit alles, was jemals geschehen wird, inklusive aller Fehlentscheidungen, die du und ich treffen. Er sitzt niemals im Himmel und sagt, nein, was mache ich denn jetzt? Sagt, naja, das weiß ich seit ein paar Millionen Jahren. Und ich weiß, was als nächstes geschieht. Und ich werde das gebrauchen. Josef konnte am Ende seines Lebens sagen, als die Brüder kamen und sagten, bitte, tu uns nicht weh, ja, erstatte uns nicht Böses für Böses, wir haben Böses beabsichtigt. Und er sagt zu ihnen, ja, ihr habt Böses getan, ihr habt Böses im Sinn gehabt. Aber Gott hat es zum Guten gebraucht. Vielleicht war sogar die Absicht bei der Entscheidung, entweder von dir oder von jemand anders, war böse. Aber Gott hat immer noch die Kontrolle. Er hat die Kontrolle hier. Aber dadurch fällt das Reich auseinander. Ja. Und es wird in Gefangenschaft gehen. Ja. Und Gott schreibt das alles auf und sagt, es erfüllt sich Stück für Stück, was ich gesagt habe. Gib nicht auf, aber lerne daraus. Es ist für uns aufgeschrieben, damit wir nicht die Fehler wiederholen und damit wir ihn bitten und sehen, auch an Rehabeam, wir können nicht leiten, indem wir auf den Putz hauen, indem wir uns durchsetzen, indem wir Ellbogen ausfahren. Vielleicht können wir für eine Weile. Aber wir können so nicht Gottes Willen tun. Oder wir können Jesu Beispiel folgen, wie er es getan hat. Und zum Segen für viele Menschen werden. berücksichtige die Bedürfnisse, hole dir weisen Rat und drittens, höre auf Gottes Wort. Wir lesen noch die Verse 16 bis 24. Und als ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, da gab das Volk dem König zur Antwort: Was für ein Anteil haben wir an David? Wir haben kein Erbteil am Sohn Isais. Zu deinen Zelten, Israel! Sieh nach deinem Haus, David. Und Israel ging zu seinen Zelten. Die Söhne Israel aber, die in den Städten Judas wohnten, über sie wurde Rehabeam König. Und der König Rehabeam schickte Adoram, den Aufseher, über die Zwangsarbeit aus. Aber ganz Israel steinigte ihn, sodass er starb. Der König Rehabeam aber bestieg eilends den Wagen, um nach Jerusalem zu fliehen. So brach Israel mit dem Haus Davids bis zum heutigen Tag. Und es geschah, als ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekehrt war, da sandten sie hin und ließen ihn zur Gemeinde rufen und machten ihn zum König über ganz Israel. Niemand folgte dem Haus David außer dem Stamm Juda allein. Und Rehabeam kam nach Jerusalem und versammelte das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger, um mit dem Haus Israel zu kämpfen und so das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen. Da geschah das Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes: Sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum Rest des Volkes: So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern, den Söhnen Israel, kämpfen. Kehrt um, jeder in sein Haus, denn von mir ist diese Sache ausgegangen. Da hörten sie auf das Wort des Herrn und wandten sich nach dem Wort des Herrn zur Heimkehr. Die nördlichen Stämme oder ganz Israel hatte die Petition gesagt: Hey, wir machen dich zum König, wenn du uns die Last erleichterst. Der König hat gesagt: Ich überlege das mal, habe entschieden, nein, werde ich nicht drauf hören. Und sie erkannten dann Rehabeam nicht als ihren König an und sagten: Na, wir gehen, mach doch, was du willst. Nicht mit uns. Das können wir nachvollziehen. Aber es hieß hier, sie lehnten nicht nur Rehabeam ab, sondern sie sagten: Was haben wir zu tun mit dem Haus Davids? Warum steht das da? Weil es nicht nur eine Entscheidung war, dieses gefällt mir nicht, sondern es war in einem größeren Zusammenhang. Gott hatte die Verheißung gegeben zum Sohn Davids. Und sie sagten: Wir wollen dieses nicht. Das heißt, es war nicht nur ein Nein zu Rehabeam, es war ein Nein zu Gott. Und wir müssen aufpassen, wenn ich zu etwas Nein sage, ist es nur Nein zu einer Person. Dir passiert nichts, wenn du Nein zu mir sagst. Ich habe in mir keine Autorität. Aber wenn wir Nein zu Gott sagen, ist das eine andere Geschichte. Ja? Und sie haben hier Nein zu Gott gesagt. Wir wollen das, was Gott verheißen hat, das wollen wir nicht. Und wo es steht in Vers 19, sie brachen mit dem Stamm Juda, dann ist dieses Wort, sie brechen, das Wort für rebellieren. Sie haben rebelliert und setzten sich dann einen eigenen König ein. Dieser König war zwar als König für die 10 Stämme von Gott bestimmt, könntest du nachlesen, 1. Könige 11, aber zu diesem Zeitpunkt, sie befragten den Herrn nicht. Und so eskaliert die Lage. Der König versucht, sie zurückzuzwingen, indem er seinen Gesandten schickt. Und wieder nicht weise, er schickt denjenigen, der zuständig war für die Zwangsarbeit, der vorher schon all die Leute rekrutiert hatte. Die haben ihn eben schon abgelehnt. Ich glaube, das ist nicht eine weise Personalentscheidung. Ja. Aber er kommt hin, wird gesteinigt und dann kapiert auch Rehabeam: Ich sollte lieber abhauen hier, und er flieht. Keine von beiden Seiten hat nach Gottes Willen gefragt. Beide wollten ihre Interessen durchsetzen. Und wir sollen lernen, Konflikte entstehen und eskalieren, wenn es uns mehr darum geht, das Argument zu gewinnen, statt die Person. Es ging ihm darum, seinen Willen durchzusetzen. Er wollte unbedingt gewinnen. Er hatte nicht daran gedacht, die anderen Personen zu gewinnen. Ja. Sind wir mehr daran interessiert, den anderen zu helfen, ihm zu dienen? Viele werden gerne folgen, wenn du ihnen dienst. Aber wenn du sie gebrauchen möchtest, um selber voranzukommen, ja, dann ist diese Bereitschaft natürlich viel geringer. Und diese Problematik, die finden wir überall. Die finden wir im Weltgeschehen und die finden wir auf der persönlichen Ebene. Versuchst du wirklich, andere zu gewinnen, für die Überzeugung zu argumentieren, Gründe zu geben, auch bereit zu sein, zuzuhören für die anderen Argumente oder nicht? Rehabeam kommt dann zurück nach Juda und will diese Ablehnung, diese Rebellion, diesen Bruch nicht auf sich sitzen lassen und beruft eine Armee zusammen. Wir haben gelesen, 180.000 Soldaten. Aber dann heißt es, dass Gott, Wort des Herrn geschah zu Schemaja, dem Mann Gottes. Weil es war wie ein Prophet in der damaligen Zeit, dieser Mann Gottes. Und das Wort war, sie sollen nicht kämpfen, denn Gott hat das zugelassen. Obwohl er sagt hier in Vers 23, sage zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum Rest des Volkes. So spricht der Herr. Also er erkennt ihn an und sagt, ja, der ist König, er ist der Sohn Salomos, das ist rechtmäßig. Aber ihr sollt nicht hinaufziehen. Denn Gott hat es zugelassen. Gott lässt manche Sachen zu, die wir nicht verstehen. Dennoch hat er alles unter Kontrolle. Ja, er sagt, tut dieses nicht, sollt nicht hinaufziehen, nicht mit ihnen kämpfen, kehrt um, jeder in sein Haus. Von mir ist die Sache ausgegangen. Ja, aber dann, was machen die anderen 10 Stämme? Nicht deine Sache. Ja, hier ist, was du tun sollst. Sollst nicht hinaufziehen, nicht kämpfen. Nun, das war für diese Situation gemünzt. Okay? Aber wir sollen immer überlegen, wenn du kämpfst, stelle sicher, es ist gegen den richtigen Feind und mit den richtigen Waffen. Okay? Er wollte hier mit Waffengewalt seinen Anspruch durchsetzen. Und Gott sagte, falsche Waffe, falscher Feind. Okay? Denn es war hier ausgedrückt, Vers 24, ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren Brüdern, den Söhnen Israels, kämpfen. Es sind immer noch die Glaubensgeschwister. Die sind nicht die Feinde. Manchmal irren die sich, aber sie sind nicht die Feinde. Hey? Kämpfe nicht gegen die, die nicht deine Feinde sein sollen. Ja? Und wenn du kämpfst, kämpfe mit den richtigen Waffen. Die richtigen Waffen nach dem Neuen Testament ist nicht das Schwert, ist nicht die Gewalt, sondern Jesus gibt die Waffenrüstung, oder Paulus in Epheser 6 gibt die Waffenrüstung und sagte, hier ist, wie ihr kämpfen sollt. Ja, ein Schwert, das ist das Wort Gottes. Ja, ein Schild, das ist der Glaube. Ja, ein Helm des Heils. Ja, ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist, womit wir kämpfen. Wir kämpfen mit Gottes Wort, mit seinen Zusagen und wir wenden das an, denn unser größter Kampf ist nicht gegen die Gottlosigkeit der Welt, sondern die Gottlosigkeit in unserem Herzen. Die Feinde sind meistens gar nicht so sehr da draußen, obwohl da viele sind, die gegen Gott sind und das ganze Weltsystem. Ja, es ist gegen Gott. Okay. Aber das Problem ist in mir drin. Wenn Rehabeam erkannt hätte, das Problem ist nicht so, diese 10 Stämme, die rebellieren gegen mich, sondern erkannt hätte, das Problem ist, ich bin stolz und arrogant und ich will der Chef sein, wo ich doch nur ein Diener bin. Ich bin zu dieser Aufgabe berufen, aber Gott ist der Herr, ihm soll die Ehre sein, dann wäre es auch anders ausgegangen. Nun, wir sollen Juda zugute halten, sie haben auf das Wort des Herrn gehört und sind umgekehrt. Und ich lese einmal kurz in der Parallelstelle, in 2. Chronik 11, Vers 17. Dort heißt es, dass es danach 3 Jahre lang gut ging. 2. Chronik 11, Vers 17. Da heißt es, Und sie unterstützten das Königreich Juda und stärkten Rehabeam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang gingen sie auf dem Weg Davids und Salomos. Er hat von diesem gehört, er hat darauf gehört und hat gesagt, okay, Gott hat das gesagt. Ich dachte, ich muss mich jetzt durchsetzen, aber Gott hat ihn angesprochen und er hat sich verändern lassen. Dann, nach den 3 Jahren, verließ er das Gesetz. 2. Chronik 12, Vers 1. Es geschah, als die Königsherrschaft Rehabeams gefestigt und er stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Und seine Beschreibung oder Gottes Urteil über sein ganzes Leben am Ende war dann in 2. Chronik 12, Vers 14, wo es heißt, er tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Erst war es sich durchsetzen, dann hat dieser Ausspruch von dem Propheten, von dem Mann Gottes, ihn dazu geführt, dass er gesagt hat, ich soll doch nicht kämpfen, hat das berücksichtigt. Aber dann, wir wissen nicht, was es dann war, aber nach einer Weile ist er wieder zurückgekehrt zu seinem eigenen Weg. Und Gott sagt, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Die meisten Könige in Könige und Chronik werden so beurteilt. Tat, was gut war in den Augen des Herrn oder tat, was böse war in den Augen des Herrn? Was würde er bei dir sagen? Und bist du bereit umzukehren, wenn du etwas erkennst, dass es nicht Gottes Wille ist? Rehabeam hier, der war so arrogant gewesen, der war so ein, ich will mich durchsetzen. Aber er ließ sich doch von Gottes Wort ansprechen und zu sagen, ich ziehe doch nicht hinauf. Der hat schon 180.000 um sich herum. Wie soll er den Soldaten bitte schön erklären, wir kämpfen doch nicht, geht mal wieder nach Hause. Das ist ja peinlich. Egal, ist es Gottes Wille. Können wir sagen, es ist Gottes Wille und ich werde dieses tun. Und sind wir bereit, uns von Gottes Wort korrigieren zu lassen, zu sagen, oh, Gott will doch nicht, dass ich diese Person heirate. Er möchte nicht, dass ich mich scheiden lasse. Er möchte nicht, dass ich diese Arbeit annehme. Er möchte nicht, dass ich die Zeit so verbringe. Er möchte nicht, dass ich diese Filme schaue. Wir werden hier nicht Regeln festlegen, außer denen, die Gottes Wort uns gibt. Okay? Aber bin ich bereit, darauf zu hören, was Gott von mir möchte? Mich ansprechen lassen von seinem Wort und das dann auch umsetzen. Dann können wir wirklich von Rehabeam lernen. Also was können wir lernen? Ich will das noch kurz zusammenfassen. Zuerst bitte den Herrn immer zuerst um seine Führung. Nicht einfach zu sagen, oh, das regt mich so auf, das irritiert mich, ich werde mich durchsetzen. Ich werde das schaffen. Ich werde denen zeigen, dass es auch anders geht, dass ich das kann. Oder sagen wir, Gott, was ist deine Führung? Zweitens, suche stets das Beste für andere. Habe die im Blick. Viele von euch, glaube ich, sind schon mal geflogen. Irgendwann, ich meine, nicht auf dem Boden geflogen, sondern im Flugzeug. Ja. Und du schaust von oben drüber und sagst, warte mal, die sind alle so kleiner und die Menschen kann ich sowieso nicht mehr erkennen. Irgendwann Autos, dann noch ein paar Hochhäuser und dann ist alles irgendwie verschwommen. Gott steht über all den Dingen. Und du bist nicht größer als irgendjemand anders. Er interessiert sich für dich. Du bist ihm nicht egal. Du bist nicht verschwommen zu sagen, ja, irgendwas da unten passiert auf der Erde. Er kennt jeden und unser Herz durch und durch. Aber den Nächsten genauso. Und er möchte, dass wir darauf achten. Und deswegen noch eine Lektion. Vertraue dem Herrn für seine Kontrolle. Vielleicht bist du gerade jetzt in Umständen, wo du sagst, das verstehe ich nicht, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mag sein. Das war nicht, wie Rehabeam sich das vorgestellt hatte. Aber Gott sagte, es ist von mir ausgegangen. Lass es so sein. Ich habe es unter Kontrolle. Tue du, was Gottes Wille ist. Überlass den Ausgang dem Herrn. Ja, aber was bedeutet das für diese Situation? Was bedeutet das für meine Gesundheit? Was bedeutet das für das? Gott sagt es uns nicht immer. Aber willst du darin vertrauen, dass du die Lösung kennst? Oder vertrauen wir dem, der die Lösung ist? Vertrauen wir dem Herrn und sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wie es mit der Welt weitergeht. Ich weiß nicht, wohin die ganzen Kriege noch führen. Ich weiß, ultimativ, der Herr Jesus wird wiederkommen, er wird sein Reich etablieren, Friede wird herrschen auf der ganzen Welt. Und jeder, der an ihn glaubt, alle Tränen werden abgewischt, wir werden bei ihm sein in der Ewigkeit. Und wir werden zurückblicken und sagen, all das Leid auf der Welt ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei ihm erleben. Vertrauen wir ihm darauf? Oder sagen wir, egal was du sagst, so muss es sein. Entweder du regierst oder der Herr regiert. Wer regiert in deinem Leben? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns auch diese Beispiele gegeben hast. Und Herr, ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns wirklich dich regieren lässt. Vielleicht sitzt jemand hier und sagt, Mann, das ist so ein Spiegelbild von mir. Ich will meinen Willen durchsetzen. Herr, ich bete, dass du überführst und sagst, wie du zu Saulus gesagt hast, es wird schwer für dich, gegen die Führung Gottes anzukämpfen. Herr, ich bete, dass wir uns vor dir beugen. Wenn jemand dich noch nicht kennt, dass er sich beugt und erkennt, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung in Jesus Christus. Aber auch als Christen, wenn wir sagen, ich wollte einfach meinen Willen durchsetzen und einfach, was mir gut erschien und dachte vielleicht auch, ich habe ein Recht darauf. Ich bete, dass wir sagen, nee, dein Wille geschehe. Nicht der Weg des geringsten Widerstandes, sondern der Weg des Herrn, der soll geschehen. Denn du meinst es gut und du hast einen Plan und du weißt schon, wohin das führt. Aber wenn wir dir vertrauen und dir folgen, führt es ultimativ in die Herrlichkeit zu dir. Und dafür danken wir dir und bitten, hilf du uns. Hilf uns, dir zu vertrauen und dich zu ehren. In Jesu Namen. Amen.